DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Gratwanderung, die aktuelle Zinserhöhung der US-Notenbank und die Reaktion der Finanzmärkte und Hoffen auf stabile Verhältnisse, Italiens Wirtschaft und die Parlamentswahlen. Das sind jetzt einige unserer Themen hier im Wirtschaftspodcast. Die amerikanische Zentralbank bleibt bei ihrem entschlossenen Kurs und schraubt die US-Leitzinsen erneut um 0,75% nach oben. Damit geht der Drahtseilakt von Notenbankchef Jerome Powell weiter. Die Inflation aggressiv eindämmen, ohne die Konjunktur abzuwürgen. Die Reaktionen an den Finanzmärkten sind geteilt. Florian Mayer hat sie eingefangen.
Die Leitzinserhöhung der Fed war erwartet worden, eigentlich sogar wesentlich höher als letzten Endes mitgeteilt. Trotzdem reagierte der Markt. Direkt nach der Verkündung durch Fed-Chef Jerome Powell stürzte der Dow Jones kurz ab, die Reaktionen in den großen Nachrichtennetzwerken dementsprechend wie hier bei CNN.
Ouch! The Federal Reserve this afternoon announced a 0.75 point increase in interest rates, as the Fed is trying to fight inflation.
Die Zinsspanne liegt in den USA nun zwischen 3 und 3,25%, eine Anhebung um 0,75 Prozentpunkte, das dritte Mal in Folge. Zwar fing sich der Dow Jones kurz darauf wieder, verlor am Ende aber trotzdem 1,7%. David Servers, Ökonom und Chefstratege bei der New Yorker Investmentbank Jefferies, sieht darin im Interview mit dem Sender CNBC aber noch keine Katastrophe.
You know, I don't think there was a lot that we learned that was new. The market is reacting, but for a Fed day, it is volatile, but it's not that volatile. We've seen some pretty big days on Fed days this year.
Viel Neues sei da nicht bekannt gemacht worden. Der Markt habe sprunghaft reagiert, aber nicht so extrem wie an anderen Tagen, an denen in diesem Jahr der Leitzins angepasst wurde. Servers ist der Meinung, dass es auch so weitergehen wird. Weitere Leitzinserhöhungen wurden von Fed-Chef Powell bereits angedeutet. Für Servers ein klares Signal.
Trying to get people ready for this idea that there is short-term pain that we're going to have to go through. And it's all for the greater good of maintaining the anchoring of long-run inflation expectations.
Die US-Bürger sollen darauf vorbereitet werden, dass es nun für eine kurze Zeit sehr schmerzhaft für sie werde, um die historisch hohe Inflation wieder auf das Niveau zu bringen, das die Notenbanker sehen wollen. Von aktuell 8,3% auf 2. Was diesen Weg dorthin so schmerzhaft für die Menschen in den USA machen wird, erklären CNNs Finanzexperten Rahel Solomon und Richard Quest im Interview.
Credit card rates are at their highest level since 1995. Mortgage rates their highest level since 2008 and car loans their highest level since 2012.
Kreditkartenraten sind so hoch wie seit 1995 nicht mehr, Hypotheken so hoch wie seit 2008 nicht mehr und Autokredite auf ihrem höchsten Punkt seit 2012. Geldleihen ist aktuell teuer in den USA und wird vermutlich noch etwas teurer werden. Deshalb gehen Analysten davon aus, dass das Wachstum der US-Wirtschaft bis ins nächste Jahr hinein auf ein Minimum zurückgehen und der aktuell überhitzte Arbeitsmarkt sich stark abkühlen wird.
Growth is going to go to virtually zero and unemployment is going to start to rise. Not hugely, but it will rise.
Das Wachstum wird nahe Null tendieren und die Arbeitslosigkeit wird steigen, nicht massiv. Aber sie wird steigen, erklärt Richard Quest. Die Angst vor einer Rezession werde dadurch und durch weitere mögliche Leitzinserhöhungen wachsen, sagt Finanzexperte David Sarris.
You almost know they're gonna go too far, and I think the market has to price that in.
Man könne sich eigentlich sicher sein, dass die US-Notenbank zu weit gehen werde und das müsse der Markt eben einpreisen. Michelle Mayer von Mastercard geht dagegen im Interview mit CNBC davon aus, dass erste kleine negative Effekte am Arbeitsmarkt das Ende der aggressiven Geldpolitik der US-Notenbank markieren werden.
That will be the real turning point for the Fed to say, okay, we've done what we've needed to do for now, let's slow it down.
An diesem Punkt werde die Fed ihre Geldpolitik umdrehen. Ob das so kommt, ist unklar. Sicher ist nur, dass die US-Notenbank weiter mit allen Mitteln versuchen wird, die Inflationsrate zu senken. Daran hat ihr Chef Jerome Powell keinen Zweifel gelassen.
Florian Mayer berichtete aus den USA. Kaum ein Minister steht zurzeit so sehr im Mittelpunkt wie Wirtschaftsminister Robert Habeck. Zu Beginn seiner Amtszeit konnte der Grünen-Politiker wegen seiner offenen Kommunikation stark punkten. Auch in der Wirtschaft, in der es durchaus Vorbehalte gegen einen grünen Wirtschaftsminister gab. Inzwischen aber haben Wirtschaftsvertreter das Gefühl, dass sie in der Energiekrise nicht ausreichend Gehör bei Habeck finden. Führende Wirtschaftsverbände scheinen immer mehr die Geduld zu verlieren. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
Das waren unerwartete Töne. Da stellt sich ein grüner Wirtschaftsminister bewusst in die Tradition von Ludwig Erhard, lobt die Kreativität der Märkte und warnt vor ständig neuen Subventionen.
Subventionen sind sozusagen die Ultima Ratio der Wirtschaftspolitik. Wir müssen darauf vertrauen, dass die Effizienzkraft des Marktes die günstigsten und innovativsten Techniken und unternehmerischen Ambitionen immer nach vorne bringt.
Das war zu Beginn seiner Amtszeit. Nicht nur die offene Kommunikation, auch Habecks zupackende Art kam bei Wirtschaftstagungen gut an.
Ich sehe die Chance für Wachstum und Klimaschutz, das sich wunderbar ergänzen kann, wenn wir denn besser, effizienter, produktiver werden in der Verwaltung und in der Gesellschaft.
Habeck vermittelt Dynamik, auch nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, als es darum geht, sich schnell aus der Abhängigkeit von russischem Gas zu lösen.
Wir stimmten völlig darüber ein, dass der Bau von Stromleitungen, von LNG-Terminals, von erneuerbaren Energien jetzt in, ich würde mal sagen, Tesla-Geschwindigkeit erfolgen muss und nicht in der Schlafmützigkeit, wie es bisher in Deutschland teilweise der Fall war.
Dass sich ein grüner Wirtschaftsminister gegen Widerstände in den eigenen Reihen für den Bau von LNG-Terminals stark macht, imponiert vielen Unternehmern. Doch mit den steigenden Energiepreisen kühlt das Verhältnis merklich ab. Vieles werde angekündigt, zum Beispiel die Möglichkeit, Gas durch Öl zu ersetzen, beklagt Reinhold von Eben-Wollé, der Präsident des Familienunternehmerverbands. Aber bei der Umsetzung hake es.
Das, was er damals versprochen hatte, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, Abbau von Bürokratie, hat er bis heute nicht eingehalten, obwohl wir in zahlreichen Branchen dringenden Umstellungsbedarf, zum Beispiel beim Brennstoffwechsel, Fuel Switch haben. Hier ist der Ministerium einfach viel zu langsam und eher viel zu träge.
Zu langsam und zu träge. Und das im Angesicht einer drohenden Rezession. Die Dramatik der Energiekrise erfordere schnellstmögliches Handeln, so Eben-Wollé.
Das Wichtigste für die Wirtschaft ist im Moment, dass wir die Energiepreise runterkriegen, ohne dabei die Energieverfügbarkeit in die Knie zu zwingen. Dafür brauchen wir alle Energieformen, sowohl Kohle- als auch Atomkraftwerk, um das zu gewährleisten.
Die Kernkraftentscheidung des Ministers, in der Wirtschaft sorgt sie nur für Kopfschütteln. Ganz ähnlich steht es in einer Resolution des DIHK, alle verfügbaren Kraftwerke müssten ans Netz, ohne Wenn und Aber. Für Enttäuschung sorgt in der Wirtschaft auch, dass in den bisherigen Entlastungspaketen fast nichts für sie vorgesehen ist. Die inzwischen angekündigte Ausweitung von Energiehilfen auf den Mittelstand müsse baldmöglichst kommen, mahnt Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer.
Wir brauchen Soforthilfen, wir brauchen Direkthilfen. Und wenn ich direkt sage, meine ich auch direkt in den nächsten Tagen, Wochen, und das darf nicht zu lange dauern. Denn wenn uns die Hilfe in den Betrieben erst irgendwann im nächsten Jahr erreichen, dann ist das zu spät. Dann wird es viele tausend kleine Betriebe im Handwerk nicht mehr geben.
In Hintergrundgesprächen verweisen Unternehmer auf den unglücklichen Beitrag von Habeck bei Maischberger vor 2 Wochen. Die Vorstellung, Betriebe könnten längerfristig überleben, wenn sie wegen der hohen Energiepreise kurzfristig nicht mehr produzieren könnten, quittieren sie mit Unverständnis. Es scheint, dass einiges zu tun ist, um das angeschlagene Verhältnis zwischen der Wirtschaft und dem Minister wieder zu kitten.
Hans-Joachim Viehweger berichtete aus Berlin. Am Sonntag wird in Italien ein neues Parlament gewählt. Den Umfragen zufolge könnte ein rechtsnationales Bündnis gewinnen. Viele Parteien versprechen Steuersenkungen, einen früheren Rentenbeginn oder wirtschaftliche Hilfen, etwa für junge Leute. Doch das kostet richtig viel Geld und Experten bezweifeln, dass sich Italien das überhaupt leisten kann. Denn dazu müsste die italienische Wirtschaft erst einmal brummen. Doch die leidet genauso wie andere Volkswirtschaften unter den aktuellen globalen Problemen. Aus Rom, Elisabeth Pongratz.
Die Fliesen- und Pflastersteine der Firma Saxagress aus der Provinz Frosinone, südöstlich von Rom, werden viel in Deutschland verbaut. Schon im Dezember hatte Unternehmer Francesco Borromeo all seine Kunden angerufen. Der Preis fürs Gas hatte sich in einem halben Jahr vervierfacht.
Wir haben das Problem erklärt und gesagt, dass wir die Preise anpassen müssen, basierend auf einer Formel, die sich nach dem Gaspreis richtet. Bis Juli haben wir das gut hinbekommen. Sehr gut sogar.
Doch der Preis für das Gas stieg weiter an und damit auch die Kosten. Für die Herstellung von Fliesen ist viel Energie nötig. Ende Juli zog der Mittelständler die Notbremse und stoppte die Produktion.
Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation, aber wir sind noch da. Natürlich angeschlagen, also mit stillstehenden Fabriken, die Arbeiter in Kurzarbeit und ohne zu wissen, wann es wieder losgeht. Das ist das Hauptproblem. keine Gewissheit über die Perspektive zu haben.
Sicher ist, Italien hat die Abhängigkeit vom russischen Gas bereits erheblich gesenkt. Die Regierung hat mehrere Abkommen geschlossen, etwa mit Algerien, Katar oder Aserbaidschan. Doch die Energiekosten sind trotzdem horrend. Die Parteien wollen eine Deckelung des Gaspreises. Auch Giorgia Meloni, deren Partei Fratelli d'Italia bei den Umfragen ganz vorne liegt.
Die Obergrenze ist natürlich die wirkungsvollste und bedeutendste Maßnahme, denn der Gaspreis steigt ja aufgrund von Spekulationen.
Bis zum letzten Tag arbeitet die jetzige Regierung. Gerade hat sie ein weiteres milliardenschweres Hilfspaket verabschiedet, um Familien, Unternehmen und lokalen Behörden wegen der hohen Energiepreise und der hohen Inflation unter die Arme zu greifen. Zufrieden gibt sich der scheidende Ministerpräsident Mario Draghi bei seiner letzten Pressekonferenz.
Uns ist es gelungen, die italienische Wirtschaft in diesem Jahr bzw. in den anderthalb Jahren zu unterstützen und sogar die Verschuldung zu verringern. Ich glaube, das ist seit dem Krieg bis heute nie passiert, zumindest in absoluten Zahlen.
Dennoch ist die Verschuldung nach wie vor hoch und macht rund das anderthalbfache der Wirtschaftsleistung aus. Die steigende Inflation, die höheren Zinsen und die Unsicherheit, was politisch nach der Wahl kommen wird, lassen die Kreditkosten des Staates ansteigen. Gleichzeitig gibt es positive Signale aus der Wirtschaft. Der Wert der Exporte hat im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 22% zugelegt. Die Wirtschaft soll, so die Vorhersagen des Nationalen Statistikinstituts ISTAT, in diesem Jahr um 3,5% wachsen. Und die Arbeitslosigkeit liegt bei 7,9%. Das könnte am Boom im Tourismus liegen, an mehr privaten Investitionen, an den Milliarden aus dem EU-Aufbaufonds, so spekulieren Experten. Doch der größte Industrieverband des Landes, die Confindustria, ist dennoch besorgt. Der Stopp der Produktion beim Fliesenhersteller Saxagres ist kein Einzelfall, meint Präsident Carlo Bonomi.
Die Aktivitäten werden vorübergehend eingestellt, die Produktionszeiten werden verändert, also beispielsweise am Wochenende oder zu verschiedenen Zeiten. Das Problem ist nicht nur die teure Energie, auch die Rohstoffe sind teuer. Und wir haben einen Mangel an Rohstoffen.
Über allem schweben die globalen Unsicherheiten wie der Krieg in der Ukraine und die Pandemie. Entscheidend für Italien ist auch, wie die neue Regierung die begonnenen Reformen vorantreibt, wie etwa den Abbau der Bürokratie und wie der Wiederaufbauplan mit den EU-Milliarden umgesetzt wird. Für Wirtschaftschef Bonomi ist klar:
Wir müssen es gut und schnell machen. Sicher ist, dass es ein Problem gibt, denn dieser Plan wurde vor einem wirtschaftlichen Erdbeben aufgestellt. Korrekturen müssen daher vorgenommen werden.
Für den Fliesenunternehmer Borgomeo bringt der Wiederaufbauplan viele Vorteile langfristig. Im Moment aber gäbe es eine Notlage. Die Energiekosten müssen sinken, damit sich die Produktion wieder lohnt. Und zwar schnell. Doch Borgomeo ist skeptisch, ob die Parteien der neuen Regierung schnell handeln.
Sie werden gewinnen, aber dann werden sie anfangen zu diskutieren, was weitere Probleme für unser Land schafft. Denn es braucht Entscheidungen, kompetente Entscheidungen.
Arbeiten für sehr wenig Geld. Für viele junge Menschen in Italien ist das Alltag. Nach dem Studium wartet erst einmal ein Praktikum, schlecht oder gar nicht bezahlt. Oft ist das nämlich das einzige Ticket in den Arbeitsmarkt, wo es vor allem Fristverträge gibt. Von der Politik fühlen sich viele im Stich gelassen. Viele junge Menschen verlassen das Land oder haben Jahre zum Beispiel in Deutschland verbracht. Julia Ruß hat eine von ihnen getroffen.
Francesca Annunziata sucht einen Job. Sie sitzt gerade in ihrer Wohnung vor dem Laptop im Norden von Rom und ist dabei, eine Initiativbewerbung abzuschicken. Deshalb fragt sie per Telefon nach, an welche Mailadresse die am besten gehen soll.
Buongiorno, salve, sono Francesca Annunziata.
Francesca ist 28 Jahre alt. Bald ist sie fertig mit ihrem Master. Sie studiert an einer Uni in Rom. Nur noch die Masterarbeit muss sie fertig schreiben. Doch die größere Hürde ist für sie eine andere. Schnell einen Job finden. Und zwar einen anständig bezahlten. Die sind in Italien vor allem für junge Leute nämlich rar. Ob das Unternehmen, bei dem sie gerade angerufen hat, gut zahlt?
Ich hoffe es, aber wahrscheinlich werde ich mit einem Praktikum anfangen und dann mal sehen. Wenn man nicht mit einem Praktikum anfängt, dann kann man gar nicht anfangen eigentlich. Man ist dazu gezwungen sozusagen. Oder nicht, wenn man Kontakte hat. Die habe ich aber nicht. Ich habe keine Beziehung.
Francesca hat schon einige Praktika gemacht als Dolmetscherin und dann 3 Jahre in Deutschland als Sprachlehrerin gearbeitet. In Frankfurt, deshalb spricht sie auch so gut Deutsch. Trotz ihres Masters, den sie fast in der Tasche hat, hat sie es schwer auf dem Arbeitsmarkt, so wie viele andere Italiener. Freunde von ihr, die ebenfalls studiert haben, babysitten oder kellnern. Auch sie hat sich vor kurzem widerwillig für einen Kellnerjob beworben.
Wenn ich mich zum Beispiel beschwere oder sage, dass ich das nicht in Ordnung finde, wie es hier in Italien funktioniert, und ich sage zum Beispiel, ja, aber in Deutschland war nicht so, und nach ein paar Wochen habe ich sofort einen Job gefunden, dann sagen sie, dann zieh wieder nach Deutschland. Und
das willst du nicht.
Ja, ich meine, ich möchte jetzt hier bleiben, in Hum. Ich habe jetzt diese Wohnung mit meinem Freund und ich möchte auch jetzt ein Leben hier aufbauen.
Es sind 360.000 junge Italiener, alle zwischen 20 und 29 Jahre alt, die im Monat weniger als 880 Euro verdienen. So wenig wie fast nirgendwo in Europa. Nur in Rumänien sind junge Menschen, was den Verdienst angeht, noch schlechter dran. Wegen diesen Hungerlöhnen, wie er sie nennt, ist Giovanni Corrado vor knapp 8 Jahren in die USA gezogen. Er ist 25 Jahre alt und ebenfalls einer von tausenden jungen Italienern, die jedes Jahr das Land verlassen. Ich bin Teil des berühmten italienischen Brain Drains. Meine Karrierechancen in Italien waren von Anfang an sehr klein. Ich bin ins Ausland gegangen, um die Möglichkeit zu haben, etwas aus mir zu machen, um mir mein Leben selbst finanzieren zu können. Auch wenn die USA ihm gut gefällt, irgendwann möchte auch Giovanni zurück nach Italien. Auch deshalb ist er in einer italienischen, unabhängigen Jugendbewegung aktiv, dem Movimento Giovanni. Damit will er helfen, die Arbeitsmarktsituation in Zukunft zu verbessern. Er glaubt, dass gerade etwas dabei ist, sich zu verändern. Dass die normalerweise sehr wahlfaule italienische Jugend die Politik wiederentdeckt, weil sie die Nase voll hat. Mit der Regierung von Draghi, mit all diesen technischen Expertenregierungen der letzten Jahre, das hat dazu geführt, dass die Jugend jetzt wählen will, Lust hat, sich die eigenen Politiker auszusuchen. Ich glaube, das werden wir auch am 25. September sehen, bei der Wahlbeteiligung. Francesca ist jetzt fertig mit dem Korrekturlesen ihrer Bewerbung.
Okay. Ich würde das dann abschicken.
Weg ist die Mail.
Ja, ich hoffe, es klappt. Es ist manchmal frustrierend, weil man nicht so viele Antworten bekommt. Aber ich bin jetzt so, sagen wir, motiviert. Ich mache es weiter, bis ich einen Job finde.
Auch Francesca wird am Sonntag ganz sicher wählen gehen.
Und mit der Reportage von Julia Ruß aus Rom geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Jürgen Kuhn in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.